Bist du bereit?
Ja.
Wieder mal drei Fragen. Frage Nummer eins, die ausschlaggebende Stange beim Kickern.
Die Fünferreihe?
Frage Nummer zwei, wohin schieße ich meinen ersten Schuss?
Oh, so schwere Fragen am Morgen. Er kommt auf die Taktik an.
Und Frage Nummer drei, Zielvereinbarung mit dir selbst, ja oder nein?
Ja. Das ist der Kicker-Podcast, das ist der Kicker-Podcast, das ist der Kicker-Podcast, das ist der
Kicker-Podcast, weltmeisterlich kickern mit Maura Pormann.
Und Laszlo! Guten Morgen, wir nehmen schon wieder morgens auf.
Ja, so ist es. Das ist unsere neue Top-Zeit, habe ich.
Ja, vor allem in der Hoffnung, dass dann noch nicht über uns rumort wird.
Genau, wir sind nämlich noch in der Bauphase.
Na, wir nicht.
Also die über uns. Wir auch, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe dir wieder die ultrafiesen Fragen gestellt.
Aber wirklich.
Ja, dafür bin ich bekannt. Aber ich stelle dir andere Fragen vorher, denn es gibt mal wieder höhere Fragen und deswegen kommen wir zu unserer ersten Kategorie.
Oh yeah. Personen, die unseren Podcast hören, fragen.
Also bei den Fragen, da müsste ich ja hier schon zwei Telefonbücher füllen. Ich versuche sie mal zusammenzufassen, denn sie sind von Sven und Kai und die sind natürlich bekannt für ihre kurzen Fragen.
Mhm.
Aber es sind sehr gute Fragen und deswegen stelle ich sie jetzt.
Es wird also eine lange Folge, ja?
Mal sehen. Also, Sven fragt, gibt es Raum für bestimmte Schuss- und Passsysteme, die nicht so effizient sind, wie beispielsweise ein Jet im professionellen Spielen? Er fragt es vor dem Hintergrund, weil man will ja auf der einen Seite gewinnen, auf der anderen Seite soll Kickern ja professionell angesehen werden und dann gibt es immer wieder die Leute, die sich so wünschen, eher so, ich sag mal in Anführungszeichen, Blödsinn zu machen. Andere sagen Trickshots oder schicke Sachen oder wie auch immer. Also, ich glaube, damit ist ganz klar, also nicht dieses Systemspiel, weil da gibt es ja Leute, die sich das, wie gesagt, wünschen. Wenn man das aber eben will zum professionellen Kickern, dann ist das ja so ein bisschen die Schere.
Mhm.
Ich glaube, daraus ergibt sich ja schon die Frage, gibt es dafür den Raum?
Also ich würde es mir wünschen, dass es den gibt und ich glaube, den gibt es auch. Es ist allerdings oft effizienter mit diesem systematischen Spiel, also was so ja auch langweilig erscheinen mag, weil man eben nur bestimmte Schüsse zum Beispiel auf der 3 immer wiederholt und je nachdem einsetzt, was halt gegeben ist. Gleichzeitig gibt es aber auch Spieler, die natürlich diesen kreativeren, bunteren Spielstil haben. Ich erinnere mich gerade an ein Turnier, da hatten wir hier Kicks Open in Hamburg und Johannes Kirsch war da, ein ehemaliger Bundesligaspieler auch aus Berlin und der hat mit Björn Krutzki zusammengespielt und es gab immer eine Traube um den Tisch, weil der so kreativ gespielt hat und mit Tic-Tac und Übersteiger und mit dem Außenmännchen reingeschossen und solche Geschichten. Und das war einfach toll anzusehen und effektiv. Ich glaube, die haben sogar gewonnen. Aber das war einfach diese Mischung aus, ich weiß das einzusetzen, aber ich bin dabei trotzdem verspielt und es ist eben auch ästhetisch, was ich da mache und wird für den Zuschauenden nicht langweilig, weil immer wieder neue Varianten dazukommen. Gleichzeitig ist natürlich dabei die Gefahr, es ist nicht ganz so systematisch, dass das auch nicht reichen kann für ein Turnier.
Ja, man muss es im Arm haben, würde ich mal sagen. Also gerade diese Sachen, die ja ein bisschen komplexer sind und meistens sind sie es ja, also wenn ich mal an so einen Slingshot denke. Die meisten wissen ja, glaube ich, wie der aussieht. Das ist eine viel komplexere Bewegung als ein Jet oder ein Pinshot, die auch komplex sind, aber für viele ist das selbst für sehr gute Spieler tatsächlich nicht so einfach umsetzbar und nicht so einfach wiederholbar.
Also, es ist ja auch die Frage, was man trainiert. Ne? Wenn ich jetzt immer nur die systematischen Jet-Schüsse zum Beispiel trainiere, dann kann ich die wahrscheinlich richtig gut. Aber das andere, um das zu können, gerade das, wo die Hände so freie Hand bekommen, da brauche ich natürlich auch meine Zeit für, um diese ganzen unterschiedlichen Bewegungsabläufe in meinen Händen zu haben, das zu koordinieren, den Einsatz zu kennen und es dann im Spiel unter Druck auch noch abrufen zu können. Ist also vielleicht sogar die schwerere Variante, das auch effizient zu spielen. Aber nicht unmöglich. Und ich würde mir wünschen, dass da immer mal wieder solche Sachen mit reinkommen. Weil das einfach, es ist erstens unterhaltsam für die Zuschauer, es ist aber auch unterhaltsam für die Spieler.
Also ich setze das auch manchmal ein und ich finde, die Frage ist halt, wie doll man das einsetzt. Ich habe ja den Wurfkurbler des Todes, der ungefähr in Zeitlupe reingeht. Der tut dann auch richtig weh. Und der ist eben auch überraschend, weil der eigentlich nur ganz selten reinkommt. Und ich versuche den schon dann gut einzusetzen.
Du meinst, ganz selten nur eingesetzt wird?
Ja.
Reingehen tut er ja erstaunlich
dann
häufig.
Relativ häufig, ne, ich meine, genau, der kommt sehr selten in das System mit rein, eben weil er dann zur Überraschung wird. Also das gibt's immer wieder und da gibt's ganz viele Spieler und Spielerinnen, die dann, da denke ich an Bela, der, also für den ist ein Slingshot kein Problem und der gewinnt dann auch mal ein Finale so.
Für den ist ein Slingshot das Warm-up.
Ja, genau, das ist für ihn also sein System praktisch.
Willst du einmal erklären, was ein Slingshot ist?
Ja, also die meisten wissen das wahrscheinlich.
Ich höre jetzt wieder meine Mama, die regelmäßig unseren Podcast hört.
Also
und auch nicht nur meine Mama.
Ein Slingshot ist ein, den kann man eigentlich doch von jeder Stange spielen.
Ja.
Das ist ein offensiver Schuss. Man spielt ihn mit einer Puppe, mit einer Anzugbewegung gegen die beiden Bande, der Ball tropft zurück ins Feld und dann spielt man ihn, ja, jetzt ist auch die Frage, wie komplex das Slingshot ist, ich sage erstmal mit irgendeiner Puppe, spielt man ihn dann in der Direktabnahme als Volley ins Tor. Meistens entsteht durch diese Anzugsbewegung auch ein bestimmter Winkel, das kann man so ein bisschen aussteuern und dann geht er auf die lange oder kurze Ecke. Man kann auch den Ball sozusagen, nachdem er abgeprallt ist von der Bande, ein bisschen mit der Puppe verfolgen und dann auch sozusagen den Abschlusspunkt bestimmen. Der große Vorteil liegt darin, dass man eben, erstens ist er relativ schnell, der ist dadurch, dass es eine Vorbewegung gibt, denkt man, der Schuss passiert eventuell schon, also man ist
genau,
auch ein
also
bisschen
der
irritiert.
Zielt darauf ab, dass ja. Der Torwart auf diese erste Seitwärtsbewegung zur Bande hin mitfährt, dort aber verharrt und man dann den abgeprallten Ball eben aufs nahezu offene Tor schießen kann.
Genau, ja, also der ist relativ komplex, weil es eben, das meinte ich vorhin, das ist natürlich auch eine komplexe Bewegung, weil im Gegensatz zu einer anderen Schusssituation beim Jet oder Pin, wo du ihn aus einem klaren, immer gleichen Setup hinlegst und dann von da sozusagen eigentlich nur auslösen musst, also den Ball in eine Richtung bringen musst und dann schießen musst, musst du hier erstmal die Anzugbewegung machen. Dabei muss schon die richtige Kraft da sein, der Ball muss richtig im Schwung kommen und der muss auch richtig laufen, also du, da ist tatsächlich auch...
Der verzeiht weniger.
Genau, der verzeiht weniger, im Zweifel ist auch ein bisschen Glückskomponente drin. Dann ist das also wesentlich komplexer und damit schwerer und deswegen auch zur Frage von Sven, also wenn man das einsetzt, dann muss man halt auch mit der Konsequenz rechnen. Also man kann es spielen, es ist weniger effizient, selbst wenn man austrainiert ist, weil durch Zufall schon der Torwart, weil er eben falsch reagiert, vielleicht dann aber richtig reagiert.
Das kann auch bei anderen passieren. Aber bei anderen Sachen auch passieren.
Aber hier ist es, glaube ich, relativ, manchmal sehen die Leute gar nicht so schnell, wie das passiert, dass da was passiert und dann stehen die da durch Zufall.
Also ich glaube gar nicht, dass es weniger effizient ist, wenn man es wirklich austrainiert. Also wenn man es genauso einsetzen kann,
ja,
wie seine anderen Schüsse. Ja, Rico, Johannes. Gibt viele, die ihre Varianten dazu haben. Ich glaube aber, man muss halt, wenn man das möchte, sich klar machen, dass man wahrscheinlich länger dafür braucht, um den Erfolg dafür zu ernten. Weil der Weg einfach länger ist, diese ganzen unterschiedlichen Optionen zu perfektionieren, um sie dann im Spiel unter Druck einsetzen zu können.
Ja, und ich glaube nochmal, die Frage ist, was man will. Also die Zuschauer wollen immer schöne Sachen. Das ist dann aber auch... Also
es gibt auch Spieler, die schöne Sachen... Guck dir doch Mattes Borg an, Borg vor allem.
Ja, Mattes Borg.
Guck dir doch Mattes Birk an, da sind wir wieder bei Mattes. Der macht doch auch alles Mögliche. Also der baut ja. Doch auch immer mal irgendwelche Slingshots, Abgeber, Fakes mit ein...
Ja,
das macht ihm auch
System.
Spaß.
Ja, genau. Also die Frage ist halt, was, also erstmal, was ist die Erwartung an einen selbst, dann was ist die Fähigkeit, um das umzusetzen? Und dann ist natürlich eben die Frage, also wenn ich weiß, dass ich so eine Option gerade am Anfang reinbringe, die eben dann vielleicht noch nicht so flüssig laufen, weil es eben Verbundbewegungen sind, dann muss ich natürlich damit rechnen, dass ich vielleicht auch nicht treffe. Und die Frage ist halt, da um die Frage zu beantworten, ich mache das ja nicht nur für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Gibt es sicher
Klar.
auch Leute, die das gerne für die anderen machen und zeigen, was sie können. Aber vor allen Dingen auch für mein eigenes Spiel. Und da muss ich eben sagen, ich lebe mit der Konsequenz, dass ich vielleicht am Anfang oder auch über Strecke das entweder nicht treffe. Aber wenn ich es treffe, dann ist es natürlich besonders gut.
Ja.
Also das erinnert mich an mein Spiel neulich gegen Mick, wo ich eine sehr gute Quote schieße und als letztes einen Kurbler machen will, aber Mick aus der Kneipe kommt und deswegen natürlich schon 10 Meter vorher weiß, dass ich den machen will.
Aber wie du so schön gesagt hast, der Kurbler tut dann auch richtig weh. In
ja, wenn er
Fall dann
genau.
dir.
Und wenn er drin ist, dann tut er weh und zwar auch Mick. Ja, ja.
Nee, diesmal dir.
Ja, diesmal hat er mir wehgetan. Naja, also möglich ist alles. Man muss es selber wollen und dann muss man aber auch vermeintlich auch ein bisschen mehr trainieren und eben damit rechnen.
Ich glaube aber, dass das auch was ist, wenn man jetzt lange ein System gespielt hat, dass das auch ganz neuen Spaß am Kickern zurückbringen kann, wenn man das wieder mit einbringt. Und sei es nur im Training und in Trainingsspielen, dass man kreativer wird beim Spielen, dass man Sachen ausprobiert, die eben noch nicht zu 100% funktionieren, einfach um dann anderen eine andere Aufregung und eine andere Freude im Spiel wieder reinzubringen.
Das finde ich immer das Interessante am Two-Ball. Das ist ein Modus, wo ja. man mit 2 Bällen spielt. Also dann wird jeweils von der Ecke gegenüber ein Ball auf 3 oder auf jetzt, je nachdem, welches Signal man sich da gibt.
Ein
Startsignal eingerollt. Und dann muss man versuchen, das kommt dann darauf an, wenn die Leute Speedball, Two-Ball, also je nachdem.
Gibt unterschiedliche Regeln.
Unterschiedliche Regeln, aber wir spielen das ja oft so, gerade auch auf Turnieren, so zwischendurch, ne, dass man dann versuchen muss, den Ball möglichst ohne viel Stoppbewegung, also ohne, dass man ihn klemmt, da zu spielen. Und da passiert nämlich sowas, dass man da ganz viel Spieloptionen macht oder Slingshots oder auch aus Versehen manchmal.
Aus Versehen und manchmal muss man auch neue Sachen ausprobieren, weil ja auch noch ein zweiter Ball im Spiel ist. Das heißt, man muss den ersten loswerden, weil der zweite schon auf dem Weg zu einem ist und man will ja den auch noch halten. Und
genau, also so eine Spiele auch immer wieder zu üben oder sich Turniere zu nehmen, weil da bin ich auch felsenfester Überzeugung, das bildet natürlich weiter. Man sieht ganz klar, wer auch zocken kann, also wer so ein bisschen wirklich spielen kann und wer nicht und wer das von Anfang an systematisch gelernt hat. Und ich glaube, also das ist meine Wahrnehmung, die Leute, die auch daddeln können, sagen wir auch so schön, die haben über Strecke den Vorteil. Im Endgame glaube ich, dass das eben hilft, kleine Sachen einzubauen oder Sachen zu lesen, die man nur darüber erkennen
kann. Genau, also wenn du zum Beispiel beim Daddeln oder eben bei diesem variantenreichen Spiel auch langsame Schüsse mit einbringst. Jetzt denkt man, langsame Schüsse, ja, die kann man ja dann reagieren. Aber die zielen ja darauf ab, genau den Moment zu erwischen, wo der Torwart eben nicht bereit ist für was Langsames, sondern eigentlich auf Reaktion auf was Intensives fahren möchte. Und wenn man das aber schafft, diese Langsamen trotzdem erfolgreich mit einzubringen, dann bin ich genau bei dem, was du gerade sagst. Dann ist es langfristig ein Gewinn, weil man viel feiner lesen kann, wann kann was eingesetzt werden.
Genau, und dafür muss man es kennen. Und dafür muss man es probiert haben. Deswegen sind so Turniere gerade wie am Anfang, wie das No Pro im Kicks, was ja immer jeden Freitag stattfindet, und auch andere No Pro Turniere, wo man sich vielleicht ausprobieren kann, wenn man noch nicht so stetig ganz oben spielt, sind dafür ideal, weil dann kann man das wirklich mal ausprobieren.
Haben wir uns eigentlich an einem No Pro Abend kennengelernt?
Das kann sein.
Fällt mir gerade so ein. Ich glaube, es war ein Freitagabend. Du hast No Pro gespielt oder so.
Ja, siehst du, sag ich doch. Kann nur Gutes draus folgen. So, das war die erste Frage. Jetzt gehen wir zur zweiten. Die zweite wird noch ein bisschen komplexer.
Oh je.
Sie ist von Kai. Kai Engerstedt, die Legende. So, er fragt, Maurer, diesmal drehen sich meine Fragen, da sagt er schon, es sind mehrere, um das Thema Musik und Kickern. Denn er weiß, du bist ja als vom Beruf Musikerin, insofern solltest du ja Profi für Takt und Rhythmus sein. Nach meiner Erfahrung, also nach Kais, ist ein gleichmäßiger Rhythmus in den Bewegungen von Torwartstange und Zweierreihe für gute Stürmer oft leicht zu lesen und zu überwinden. Ein konstant leichter Rhythmus ist sozusagen der Tod der Torwärtin oder des Torwarts. Es geschieht bei mir auch oft eher unbewusst, dass ich einen bestimmten Bewegungsrhythmus, dass ich da hineinkomme. Sodass ich zum Beispiel für Schüsse auf die wegfahrende Puppe anfällig bin. Ist das auch deine Erfahrung? Frage 1.
Okay, das war Frage 1.
Mhm.
Und es geht noch weiter.
Ja.
Natürlich.
Achso, soll ich erstmal weiterfahren?
Ja, lies erstmal alles vor und dann gehen wir das Stück für Stück durch.
Okay, und wenn ja, also wenn du eben anfällig bist, also wenn das deine Erfahrung ist, dass man dann mit Bewegung und Rhythmus anfällig ist, wie versuchst du dich dem zu entziehen? Wenn er dein Spiel beobachtet, dann sieht das so aus, als würdest du Bewegungsmuster haben, die zum Beispiel zu Beginn eher langsam sind, sich dann immer beschleunigen. Mit welcher Idee machst du das? Und die dritte Frage ist dann die wahrscheinlich kürzere Frage. Als Musikerin besitzt du sicherlich ein Metronom. Hast du schon daran gedacht, das Metronom als Trainingsinstrument einzusetzen, um bewusst zwischen verschiedenen Takten wechseln zu können? Oder falls du damit schon trainierst, wie setzt du das Metronom ein?
Okay, spannend. Gut, Stück für Stück. Erster Teil?
Das waren die Bewegung und der Tod des Torwarts oder der Torwärtin. Ich hoffe nicht.
Na gut, erstmal ja die Frage mit dem im Takt und im Rhythmus. Genau. Ne? Also ob ich mich so bewege, ob ich das bewusst einsetze. Ich bin Musikerin, das stimmt. Das hat Kai richtig ermittelt. Und ich habe auch ein, würde ich sagen, gutes Taktgefühl von Natur aus. Das kommt aber beim Kickern nur bedingt zum Einsatz. Ich nutze das manchmal ganz bewusst, dass ich sage, ich fahre jetzt rhythmisch. Und wenn ich natürlich den Gegner kennenlerne und kennenlerne, auf welche Zeiten der seine Schüsse auslöst, wenn ich jetzt in der verteidigenden Position bin, dann hat das ja auch was mit einem bestimmten Rhythmus zu tun, also wann der Schuss nach Auflage kommt. Das speichere ich mir ab und darauf kann ich reagieren. Aber dass ich richtig rhythmisch fahre, ist tendenziell seltener, wobei ich das eigentlich öfter machen könnte. Viele können darauf gar nicht so gut schießen, fällt mir gerade ein.
Ja, das wollte ich auch gleich sagen.
Was ich aber oft mache, wenn ich merke, dass es zu gleichmäßig ist, was ich tue, egal in welcher Form, dass ich mir bewusst sage, ich mache jetzt was Arrhythmisches. Also ich gehe aus dieser Gleichmäßigkeit bewusst raus und das mache ich, indem ich, eigentlich ist so ein Mini-Tanz, der da in meinem Kopf stattfindet, aber so ein Stopptanz. Also ich bewege mich doch nicht und jetzt mache ich es wieder weiter und jetzt klingt das natürlich alles sehr komisch, wenn,
ja,
als hättest
übertragen.
Du das komisch geschnitten, aber also ich zwinge mich dazu, mal beide Puppen und mal einzelne Puppen in eine Verzögerung zu bringen oder auch mal einfach lange auf einer Position zu verweilen, um diese Gleichmäßigkeit, die für den Gegner sonst erkennbar ist, wieder wegzunehmen.
Ich verstehe das total. Ich habe auch überlegt, eigentlich funktioniert beides. Würde ich mal sagen, es gibt ja auch gegen gute Spieler, also ich würde gar nicht sagen, dass das dann nicht rhythmisch sein kann. Es gibt zwei Sachen. Einmal gibt es ja einen reinen Rhythmus. Der reine Rhythmus wäre zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Das wäre ein Takt,
3, 4.
Ja.
Genau, und ich würde immer auf 1, 2, 3, 4 jeweils eine Bewegung machen. Dann wäre das ja dieser Rhythmus. Ne? Dann wäre das immer ein gleicher Rhythmus, gleicher Abstand innerhalb des Takts und auch zwischen den Takten. So, das ist das eine. Dann habe ich aber auch, dann kann ich ja auch wie in der Musik einzelne Sachen betonen. Und das ist ja, was du meinst, wenn zum Beispiel jemand sich das auflegt und immer beispielsweise auf 4 schießt, dann kann ich zwischen 1 und 4 zwar arrhythmisch sein, aber auf der 4 bin ich wieder an dem Punkt, wo ich eigentlich sein will. Also sozusagen die Betonung,
ja.
Würde ich mal sagen, als Laienmusiker. Und ich glaube, die Mischung macht das, aber gleichzeitig, glaube ich, ist es häufig so, dass man vielleicht noch gar nicht den richtigen Rhythmus gefunden hat und diese Gleichmäßigkeit und deswegen denkt, man muss was verändern.
Mhm.
Also denke, oh Gott, der hat mich zerschossen, weil ich fahre viel zu rhythmisch. Das finde ich machen, also ein Kai vielleicht weniger, aber Anfängerinnen und Anfänger, die da gerade anfangen, denken sehr oft, oh, der hat jetzt oder sie hat jetzt voll in die Ecke geschossen und war dabei gar nicht. Also erst müsste man ja die richtige Beobachtung treffen. Also wo auf der Klaviatur wird dieser Ton gespielt, würde ich mal sagen. Um dann zu sagen, ich kann den Rhythmus entsprechend anpassen. Also zwei Sachen vielleicht.
Ja, und mir fällt gerade ein, ich bin mal Zeuge eines Finalspiels gewesen bei einer Meisterschaft. Da hat Oke Harms im Tor gestanden und ich bin mir gerade nicht sicher, welcher Stürmer auf der Gegenseite stand. Aber Oke hat zunächst okay gehalten, aber nicht wahnsinnig viel. Und sie drohten, das Spiel zu verlieren, weil sein Stürmer eben auch nicht perfekt performt hat. Und dann hat Oke angefangen, gleichmäßig parallel zu fahren. Also wirklich hin, her. Mit beiden Puppen parallel, ein gewisser Abstand dazwischen. Und das relativ schnell, also in einer hohen Frequenz. Und er hat den gegnerischen Stürmer damit aus dem Spiel genommen, die haben gewonnen. Und das war so aus meiner Sicht damals erstmal absurd, weil das eben so gleichmäßig war, dass ich dachte, darauf muss man doch schießen können. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, das kann gar nicht jeder. Vor allem, wenn man es nicht trainiert. Es ist richtig schwer, wenn das ganze Tor mit beiden Puppen abgefahren wird und das in einem hohen, schnellen Tempo, da zu erkennen, wann ist der Punkt und wo muss man hinschießen.
Dazu fällt mir eine Übung ein, bei der das auch immer passiert, wenn man zu zweit auch Schusstraining macht und dann sagt, schieß mal dann in die Lücke, wenn ich sie aufmache. Und wie häufig ist das so? Man macht die gleiche Bewegung, man macht es im gleichen Rhythmus und lässt auch relativ lange eine Lücke auf. Und wenn man dann drauf schießen will, schießt man genau auf die Puppe. Also auch das kann passieren.
Auch das kann passieren und dazu eben auch die Übung, wie du es gerade sagst, als Trainingsübung. Mache ich auch zum Beispiel, wenn ich mit Lynn trainiere, dass einer von uns einen gleichmäßigen Rhythmus fährt, also wirklich erstmal gleichmäßig, aber auf eine Ecke bedacht und der andere muss rausfinden, wann er in diese Ecke schießen kann. Und das machen wir dann so lange, bis da ein klares Verständnis ist. Dann wird der Rhythmus adaptiert, also angepasst und zum Beispiel die Geschwindigkeit erhöht oder die Intensität erhöht. Und dann muss der andere wieder rausfinden, wann ist das richtige Timing. Einfach als Timing-Übung auf eine Lücke, wo beide wissen, wo der Ball hin soll, aber der Stürmer rausfinden muss, wann muss er wirklich auslösen, je nachdem, wann das Bild gezeigt wird.
Jetzt gibt es aber die Situation, wie Kaya in der nächsten Frage dann fragt, du bist jetzt in einem Rhythmus und merkst, also im besten Fall merkst du es, das ist vielleicht auch der erste Schritt, das funktioniert so nicht. Wie versuchst du dich dem zu entziehen und was versuchst du dann auch zu ändern?
Ja, also wenn ich wirklich feststelle, ich bin in einem für den anderen erkennbaren Rhythmus, dann kommt genau dieser Stopptanz in meinem Kopf als eine Option. Oder was ich generell oft mache, wenn ich merke, es funktioniert nicht, was ich hier gerade tue, ich reduziere mein Halten. Das heißt, ich nehme nur zwei von den drei Puppen, die sind erstmal parallel und dann fährt erstmal nur eine Puppe, dann fahren mal beide, dann fährt die andere. Also ich mache immer weniger, um damit rauszufinden, was wirklich passiert. Weil wenn ich gar keinen Zugriff bekomme, heißt das oft, dass ich noch nicht verstanden habe, warum der Gegner welche Entscheidung trifft. Und das kann ich eher nachvollziehen, wenn ich weniger mache und mich nur auf die Entscheidung des Gegners konzentriere. Das heißt, wenn das passiert, gehe ich aus meinem Rhythmus raus und investiere nochmal die Zeit, rauszufinden, wie der Gegner sich entscheidet.
Das heißt, du stellst wieder klare Aufgaben und wie du es ja, glaube ich, schon mal gesagt hast, auch hier.
Ich stelle noch klarere Aufgaben.
Das heißt, und auch hier wieder dann auf Quote. Das heißt, wenn du mit einer dieser Aufgaben, die du gestellt hast, erfolgreich bist, dann kann man das ja weiter ausbauen.
Unbedingt, ne? Klar.
Und wenn nicht, dann sollte man wieder überlegen, anzupassen. Was dann passiert, ist eben, ich würde mal sagen, dann gibt es eine Hektik. Also dann wird der Rhythmus so schnell erhöht bei vielen, weil sie denken, ich habe dann Panik. Kann funktionieren.
Ich wollte gerade sagen, auch das kann ja funktionieren.
Genau. Das sollte man auch ausprobieren, wenn man meint, das ist jetzt eine Option für einen selber. Man ist damit in der Vergangenheit gegen solche Spielerinnen und Spieler erfolgreich gewesen. Aber wenn man das die ganze Zeit macht, wir müssen auch mal wieder an die Spielökonomie denken. Das macht man den ganzen Tag im Turnier. Und wenn ein guter Gegner, eine gute Gegnerin sieht das natürlich auch und wartet dann besonders lang.
Und lässt sich da arbeiten.
Und lässt sich da arbeiten.
Ja.
Und selbst wenn du den Ball dann hältst, danach für das Rausspiel, ist der Arm dann im Zweifel hart. Deswegen sollte man meiner Ansicht nach, aber ich bin ja kein Torwart, aber meiner Ansicht nach auch da nach der eigenen Ökonomie gucken und sagen, muss ich jetzt so intensiv wie möglich fahren oder nicht?
Ja, ich finde das innerhalb eines Spiels auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dieses Werkzeug der Intensität einzusetzen. Es gab so ein Spiel, da habe ich mit Lynn zusammengespielt und wir haben gegen einen Gegner gespielt, wo ich schon vorher meinte, ich habe einen Plan. Und mein Plan war aber, bestimmte Lücken durch Geschwindigkeit zu vertuschen. Das hat auch voll funktioniert, aber ich habe mich so schnell bewegt, und das mache ich sonst eher selten, dass Lynn danach meinte, ich habe dich noch nie so schnell bewegen sehen.
Ja.
Ja, also ich bin auch der Meinung, das spart man sich dann eher für bestimmte Situationen auf und versucht den Rest über die Feinheiten im Beobachten rauszufinden, wo man wann stehen muss.
Also du fängst mit einer Idee an, das ist ja auch das, was Kai sagt, und wenn du merkst, egal, also dann geht es wahrscheinlich eher weniger um den Rhythmus, auch das ist natürlich eine Komponente, aber wenn du merkst, bestimmte Sachen funktionieren nicht, dann...
Ist ja die Frage, was man als Rhythmus interpretiert, ne? Wenn es wirklich das ist, dass ich rausfinde, wann die Timings sind des anderen, was ja auch mit einem gewissen Rhythmus zu tun hat, das passiert die ganze Zeit eigentlich, dass ich die Timings zu merken, aber die Gleichmäßigkeit daraus zu nehmen.
Ja, also da würde ich vielleicht nochmal unterscheiden, den inneren und äußeren Rhythmus. Also was ist wahrnehmbar und was fühlt man selbst? Also eine gute Idee ist, wenn man gar keine Ahnung hat, meiner Ansicht nach auch neben deinen Sachen auch zu zählen. Also es gibt so zwei...
Auch
das kann sehr unterschiedlich sein.
Muss ich gerade an Julia denken. Julia, Mannschaftskollegin von mir, ist dafür bekannt, dass sie auch schnell schießen kann vorne. Also sie legt sich den Ball hin und schießt direkt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, zähl doch mal vorher bis 6 oder 7. Und was passiert? Sie legt sich den Ball hin, schießt nach einer Sekunde. Und ich sage, was denn jetzt passiert? Sagt sie, ja, ich habe bis 7 gezählt. Ja.
Okay, also man sollte sich schon so Sachen angewöhnen, die dann auch vielleicht für die Allgemeinheit verständlich sind.
Ja, und im Sekundentakt zählen, ja,
also
ist hilfreich.
21, 22, das
Es ist ja auch deshalb
sein.
Hilfreich, weil man ein Zeitlimit hat auf den einzelnen Stangen. Und um einschätzen zu können, wie viel Zeit habe ich noch, ist es gar nicht schlecht, wenn man ein gutes Sekundengefühl hat.
Ja, und als verteidigende Person eben auch, dass man da sagt, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, also und das kann auch funktionieren. Manche haben so ein Gefühl, die brauchen gar nicht mehr zählen. Ich zähle zum Beispiel auch selten.
Ich
also,
würde immer erst übers Gefühl gehen.
Genau, erst übers Gefühl, vertraut dem, weil ich meine, das ist ein komplexes Ding da, euer Hirn. Also das macht das schon und auch die Hände. Auch da kann man vertrauen. Also man sollte das nicht zu sehr zerdenken. Deswegen ist am Anfang eben gut, Aufgaben zu stellen, ein paar Sachen zu überprüfen. Da werdet ihr eure eigenen Systeme auch über Zeit finden. Das kann man auch nur über Erfahrung. Und dann sozusagen ein System, mit dem ihr euch gut fühlt, sozusagen, und in dem ihr auch gut fühlen könnt. Ne? Also, dass man am Anfang Aufgaben stellt, bei denen man weiß, aus Erfahrung, Menschen, die dahin schießen, werden das wahrscheinlich auch im nächsten Spiel oder im nächsten Spiel.
Das werden wir beim Thema Spielerkartei, können wir auch mal machen.
So ist es. So, aber wir gehen weiter. Nochmal die letzte Frage. Metronom, hast du das schon mal benutzt?
Als Trainingswerkzeug? Nein, nicht mit Metronom, aber was ich schon gemacht habe und was ich auch sehr unterhaltsam und spannend finde, ist zum Rhythmus von bestimmten Songs zu trainieren. Das heißt also im Rhythmus bleibend, und das kann sowas sein wie, ich spiele den Ball im Tick-Tack auf der 5 und der Song hat halt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so spiele ich also den Ball hin und her, Tick-Tack, Tick-Tack, und dann gehe ich Double-Time, Tick-Tack, 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 und dann kann ich also über diesen Rhythmus auch gucken, wo ich Stops einbaue, weil der Vorteil ist, der Rhythmus ist ja nicht von mir bestimmt, sondern der ist vorgegeben. Das heißt, ich muss auf das reagieren, was da von außen gerade gegeben wird.
Ich kenne das aus dem Kicks, ich mache das gern. Ich nutze es auch innerhalb des Spiels. Wenn so ein Lied gibt, was mich total motiviert und worauf ich Bock habe, dann versuche ich, dann gucke ich immer, merkt der Gegner, die Gegnerin, dass ich irgendwas in dem Takt mache.
Ach, wie witzig.
Ja, weil mich das total motiviert und weil ich dann in den Flow komme. Und das finde ich total geil. Also wenn ein gutes Lied kommt, das mag ich am Kicks auch sehr, weil da ist ja immer Hintergrundmusik eigentlich. Wenn da ein geiles Lied kommt, dass das dann einen auch richtig pushen kann nochmal. Ist auch spannend. So, Maura, wir müssen mal jetzt zu den Fragen kommen.
Zu deinen Fragen, meinst du?
Ja, ich habe gefragt, das war natürlich eine fiese Frage.
Das waren alles, also wir nehmen hier wirklich morgens wieder auf. Ich habe meinen ersten Kaffee noch nicht ganz getrunken und dann kommen solche Fragen.
Ja, ja. So, und die ausschlaggebende Stange beim Kickern war die erste fiese Frage. Und du hast mit Zögern, aber die 5 gesagt.
Und Unsicherheit in der Stimme 5 gesagt.
Das ist eine gute Zahl für die Bewertungen, die auf Spotify da. Ja, gut. Ja, die habe ich auch erwartet und ich hätte sie auch gesagt. Warum?
Ja, wobei, formulier nochmal deine Frage.
Die ausschlaggebende Stange beim Kickern.
Ja, ich finde eigentlich theoretisch können es alle sein. Primär die 3, die auch offensiver spielen können, also die 2er-Reihe, die 5er-Reihe und die 3er-Reihe. Der Torwart als Einzelne, finde ich, ist da schwieriger mit reinzubeziehen, weil der eben wenig Offensivgewalt hat. Die 5 ist deswegen so ausschlaggebend, weil die natürlich die Reihe ist, wo das Spiel eröffnet wird. Das heißt, jeder neue Anstoß findet in diesem Bereich statt, egal ob ich jetzt gerade in der verteidigenden oder der offensiven Rolle bin. Aber die 5er-Reihe ist die, die als erstes Zugriff auf den Ball hat oder haben kann. Wenn die also den Ball nicht durchlegt und den Ball auf die 3er-Reihe gibt, welches die torgefährlichste Stange ist, weil die am wenigsten Gegner hat, dann wird es schwieriger, das Spiel zu gewinnen. Automatisch. Also weniger Bälle auf der 3, weniger Zugriff aufs Spiel. Tendenziell. Ich bin aber der Meinung, man kann ein Spiel auch über die anderen Stangen gewinnen. Nämlich zum Beispiel über eine richtig gute defensive 2er-Reihe. Also hat dann auch der Torwart wieder mit inbegriffen. Wenn die Defensive das Spiel so lang macht, dass eben doch jeder 10. Ball mal auf der eigenen 3er-Reihe landet, kann man natürlich auch darüber wieder die Quote erhöhen. Genauso, wenn die 3 eine 100%-Quote hat, also jeden Ball, der auf der 3 landet. Jeder Ball wird reingeschossen. Dann macht das auch was mit dem Spiel, weil das einen ganz anderen Druck gibt für den Gegner, weil er weiß, scheiße, der Ball darf nicht auf die gegnerische Dreierreihe. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, total. Ich finde das auch richtig gut, weil genau das wollte ich damit anregen. Also klar, das sagen auch die meisten, dass die 5 ist eben, weil die ist auch die nächste Stange vor der gegnerischen 3. Also wenn du das verhinderst, verhinderst du auch einen Schuss, wenn du den Pass dadurch verhinderst. Also die defensive 5 und die offensive 5 gibt dir eben die Bälle auf den 3 und damit den kürzesten Weg ins Tor des Gegners. Also das ist Nummer 1, aber Nummer 2 ist genau das. Und das wollte ich damit auch anregen, zu beobachten und festzustellen, was die wichtigste Stange gerade im Spiel ist. Und zwar für das eigene Spiel und für das gegnerische Spiel. Warum ist das total wichtig? Weil man darauf eben die Taktik spielen kann. Also beispielsweise, wenn man nicht erkennt, dass die 5 des Gegners gerade die ausschlagende Stange ist, weil die Offensiv so gut durchlegt, nicht mal Defensive ist noch gar nicht wichtig in dem Fall, sondern die Offensiv so gut durchlegt, dann muss ich mich gemeinsam absprechen, was ich dagegen mache, und dann ist im Zweifel die Taktik nicht, oh Gott, ich habe keine Ahnung und ich muss jeden Ball blocken, sondern die Taktik kann dann sein, ich muss nur dran sein und mein Torwart oder meine Torwärtin muss bereit sein, den daraus vielleicht entstehenden Ball zu fangen, und damit verändere ich aber mein Defensivverhalten auf der 5.
Ja.
Wenn ich dann die Quote drücke, dann verändert sich das Spiel auf einmal, ja, und dann kann ich sagen, okay, die 5 war gar nicht so oder ist jetzt nicht mehr entscheidend, jetzt können wir uns darauf konzentrieren, unsere Sachen zu nehmen.
Und was mir da auch so einfällt ist, manchmal ist die Interpretation auch nicht ganz richtig. Wenn wir zum Beispiel im Doppel spielen und der Gegner legt mega gut durch, also die Fünferreihe läuft perfekt, aber ich halte die Dreierreihe komplett auf und mein Partner wird irgendwann unruhig und sagt, ja, ich block keinen Ball. Dann kommt von mir der Kommentar, ja, musst du auch nicht. Konzentrier dich überhaupt nicht aufs Blocken, das ist gerade nicht relevant. Solange ich so viel Zugriff auf die Dreierreihe habe, kannst du dich voll auf die Offensive konzentrieren. Und das ist ja auch wichtig, dass man das erkennt.
Total.
Weil sonst vergeudet man unnötige Energie beim Verteidigen der 5. Was natürlich toll wäre, wenn es klappt, aber was in dem Moment nicht notwendig ist, um das Spiel zu gewinnen, sondern die eigene Offensive auf die Kette zu kriegen.
So ist es super interessant, weil in dem Fall wäre genau die 2 meiner Ansicht nach auch die wichtigste Stange, weil sie in dem Moment halt gerade das Spiel hält. Und dann muss man, das ist der erste Schritt zu sagen, ich akzeptiere das. Das ist auch als Stürmer oder stürmende Person manchmal schwierig, weil man denkt, eigentlich müsste ich das doch machen. Aber nein, dafür spielt man eben zu zweit und dann sagt man eben, danke, dass du mich hältst. Ich kann mich eben jetzt konzentrieren nach vorne und kann sogar sagen, ja, jetzt kann ich auf der Mitte in der Defensive sogar was ausprobieren oder ich bleibe einfach mal stehen, weil wir ja auch verabredet haben, dass das hier nicht das Thema ist, sondern ich muss eher auf die Offensive. Und das Problem, wenn man nämlich dann in dieser Denke ist und nicht sieht, dass jetzt die 2 zum Beispiel die wichtige Stange ist, dann ackert man da auf der 5 in der Defensive und das ist die Kraft, die einem dann fehlt,
genau,
und die Konzentration auf der 5 nach vorne.
Aber gibt es natürlich auch andersrum. Oh, es gab schon einige Spiele, wo ich sehr dankbar war, wenn mein Partner, meine Partnerin auf der 5er-Reihe geblockt hat, weil ich eben nicht gut gehalten habe und genau da der Zugriff etwas einfacher war. Und wenn das dann aufging, war ich sehr erleichtert, weil ich nichts mehr machen musste.
Ja, das ist auch interessant nach hinten rum, genau. Also ich kenne das auch, wenn du zwei, manchmal läuft ein Spiel so, dass beide StürmerInnen, dass die beide wirklich legen und schießen.
Ja.
Und die machen alle, und beides funktioniert, ist 100%. Und man denkt, oh Gott, das ist eigentlich nur Glück. Und was machen die Torwärte dann? In Panik, eben weil sie gar nicht erkennen, worum es gerade geht. Weil sie gar nicht sagen, die wichtigste Stange kann gar nicht bei mir sein, weil das läuft da vorne. Ich acker hier und mache und konzentriere mich gar nicht darauf, eben dann wieder eine Quote zu drücken oder wirklich zu analysieren, ja, was passiert denn da im Schuss? Was sind denn die bevorzugten Lücken? Weil eigentlich denke ich die ganze Zeit, okay, ich werde hier abgeschossen und ich muss mich auf meine Stangen konzentrieren. Dabei findet das Spiel gar nicht bei dir statt, sondern du kannst dann sagen, pass auf, du machst das richtig gut. Das finde ich eigentlich übrigens die angenehmsten Spiele trotzdem als stürmende Person. Wirklich, ich finde es angenehm, weil ich bin im Flow, mir ist eigentlich egal, was da passiert. Ich weiß, dass du ein guter Torwart oder gute Torwärtin bist. Mein Gott, das ist manchmal so, der andere, der Gegner, die Gegnerin trifft halt gute Entscheidungen, ist dann ein super Spiel, aber als Torwart oder Torwärter ist das mega unangenehm.
Ja, also gar keinen Zugriff zu haben, ist kacke.
Genau, aber andersrum ist auch so als stürmende Person. Klar. Deswegen sprecht auch darüber. Das ist nämlich ganz interessant. Ich hatte da auch schon Spielsituationen, wenn denn so eine gewisse, ja, Reizzeit vielleicht auch entsteht bei der Person, die eben nicht im Spiel ist oder reinfindet, dann hatte ich auch schon eine Situation, dass ich gesagt habe, das Wichtigste, was wir jetzt ändern können, ist an deiner Stange das. Ja, aber du machst ja nichts. Nee, darum geht's gar nicht. Sondern es geht darum zu identifizieren, wo, erstens, was ist die wichtigste Stange und was kann die wichtigste Stange sein? Vielleicht mal
und
so.
Und wo kriegen wir durch welche Aktion am ehesten Zugriff?
Ja.
Ja, was mir gerade noch eingefallen ist zur Fünferreihe, das ist natürlich erstmal eben die augenscheinlich ausschlaggebende Stange, weil die eben beim Anstoß beteiligt ist. Da wollte ich zu sagen, zu diesen ganzen Fragen, was man als Anfänger oder als Einsteiger auch lernen sollte, ich würde nie das Fünferreihentraining skippen.
Mhm.
Das ist nämlich per se schon schwieriger als andere Reihen, weil du weniger Abstand zu den Banden hast. Das heißt, du hast weniger Spielraum, um nachzujustieren, wenn der Ball nicht perfekt läuft zum Beispiel. Du hast mehr Puppen, wo du also wissen musst, welche Puppe zu welchem Punkt fahren kann. Wo kann ich also auf den Ball Zugriff bekommen mit welcher Puppe? Und du brauchst auch noch ein Passsystem, wo du also von einem Punkt verschiedene Pässe spielen kannst. Das ist komplex, das ist nervig, weil es oft auch so ist, dass die linke Hand nicht die routiniertere von beiden ist. Nicht bei allen, aber gibt genug Leute. Trotzdem würde ich sagen, skippt das nicht. Geht da durch, quält euch da durch, das lohnt sich. Ja. Auch wenn ihr Verteidiger seid, trotzdem eine Fünferreihe haben.
Ja, das ist auch interessant beim Warmspielen, gerade bei Leuten, die relativ frisch sind, die dann schon Monster-Jet schießen können, ja, und sich warm machen, nur auf der Dreierstange und du denkst dir, oh, das wird interessant. Und dann aber sich auf der Fünf nicht warm machen, beziehungsweise einen Pass machen, der ist dann naja, noch nicht so gut. Und dann siehst du im Spiel, du nimmst die Fünf komplett aus dem Spiel und dann nützt eine warm gemachte Drei auch nichts.
Eben, also auch dieses Bewusstsein zu haben, wenn ich Bock habe, diese geilen Schüsse auf der Drei zu machen, muss ich die Fünf trainieren, damit ich mir selber die Chance gebe, das auch im Spiel einzusetzen.
Irgendwann macht es so Spaß.
Ja.
Also glaub mir.
Es ist wie Joggen. Ich bin gerade an dem Punkt, ich darf kein Training skippen und machen. Dann irgendwann macht es wieder Spaß.
Einfach machen und wirklich auch das als Lernherausforderung sehen und zu sagen, okay, wie kann ich das, was ich jetzt kann, schon einsetzen? Auch das ist in Ordnung. Also wenn man am Anfang nur so ein, zwei Sachen kann, später auch, reicht auch manchmal, dass man nur zwei Pässe, aber selbst die gut warm machen.
Genau, ich würde auch immer eher über weniger Optionen starten und die einsetzen lernen. Dann kann man ergänzen.
Also haben wir festgestellt, die ausschlaggebende Stange ist die Fünf, aber eigentlich nicht.
Genau. Okay. Aber interessante Frage.
Ja, aber wenn ich es dann geschafft habe über die 5 zu 3, dann frage ich mich natürlich, wohin schieße ich meinen ersten Schuss? Und dann hast du gesagt, weil das eben auch gar keine einfache Frage ist, aber wir werden ja oft gefragt, wie fange ich denn sowas an?
Es ist keine pauschal zu beantwortende Frage. Ich finde, das kommt wirklich sehr auf die Taktik an. Hast du ja auch schon mal gesagt, also du kannst den ersten Schuss nehmen und deinen schlechtesten Schuss schießen, um nicht anzuzeigen, dass du davor irgendwie Angst hast oder dass sich der schlecht anfühlt, sondern du machst ihn einfach. Du kannst auch sagen, du schießt deinen besten Schuss. Ich würde sagen, ich schieße als erstes einen Schuss auf eine Lücke, die ich als richtig erachte, um mit diesem Schuss rauszufinden, war die Lücke wirklich richtig oder nicht. Das heißt, mir ist egal, ob ich den nach rechts, in die Mitte, nach links schräg schießen muss dafür. Aber was ich wissen will, ist, stimmt meine Analyse oder nicht?
Ich würde auch sagen, das kommt drauf an, was man an dem Tag vorhat. Weil auch das, es muss nicht mein Gameplan zum Beispiel für immer sein. Also ja. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Hör und sehe ich oft, dass Leute irgendwie immer das Gleiche machen und dann aber, ich meine, irgendwann weiß man es halt. Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem funktionieren kann. Aber irgendwann weiß man es halt und dann drückt das halt die Quote. Das heißt, anstatt sozusagen darauf zu gehen, ich mache so viel Parameter wie möglich gleich. Also ich schieße immer im gleichen Tempo, aus der gleichen Auflage, den gleichen Schuss zur gleichen Zeit mit der gleichen Kraft, sollte man sich überlegen, dass man bestimmte Parameter sich auswählt und sagt, das sind Indikatoren, auf die, also zum Beispiel, ich eröffne immer nach links. Könnte mir natürlich nie passieren, aber ich eröffne immer nach links, ist ein Indiz, was mir dabei hilft, meine Konzentration auf der linken Seite zu lassen, aber wo ich noch nicht weiß, welches Tempo und was weiß ich. Andersrum, zum Beispiel so ein Thema, wie du gesagt hast, ich fange zum Beispiel mit einem Schuss an, der noch nicht so gut läuft, dann weiß ich, okay, ich schieße, keine Ahnung, in die Mitte vielleicht und sage dann, okay, den nehme ich mir vor, aber meine Erwartungen daran sind auch anders. Das ist ganz wichtig. Also wenn ich etwas ausprobiere, dann heißt das nicht, dass ich deswegen treffe. Und das sollte sowieso nicht die Idee hinter dem ersten Schuss sein. Ist natürlich schön, wenn er drin ist. Aber die Idee sollte vor allen Dingen sein, ich lerne was.
Ja, aber das deckt sich ja mit dem, was ich eben gesagt habe. Ja, also mein erster Schuss dient dazu, zu überprüfen, ob meine aktuelle Analyse richtig ist. Denn wenn ja, kann ich so weitermachen mit den entsprechenden Schüssen, die dann notwendig sind. Wenn nein, weiß ich, ich wurde durch irgendwas getäuscht und ich muss herausfinden, was es war.
Ja, und deswegen frage ich auch nach dem ersten Schuss, der scheint vermeintlich wichtig, aber im Zweifel ist das gar nicht, weil wenn du sozusagen so eine geklaute Option, so eine schnelle beispielsweise auf 1 machst gegen einen Torwart oder eine Torwärtin, die sehr gut justiert, dann bringt dir das gar nichts, weil wenn Ball 2 bis 5 gehalten wird, dann bringt dir auch der erste Ball nichts. Deswegen sollte der erste Ball so eingesetzt sein, ihr könnt eine geklaute Option machen, mache ich auch ab und an, aber ich überprüfe damit halt was, wenn man den zum Beispiel schnell auf 1 irgendwo hinschießt, dann müsst ihr aber wissen, was ihr damit wissen wollt. Also wollt ihr nur das Tor oder wollt ihr eine Information? Wollt ihr beispielsweise die Information, wie der Torwart, die Torwärtin dann reagiert? Gibt es eine präferierte Lücke? Selbst wenn ihr dann die Puppe anschießt, was verrate ich damit zu viel? Nein, aber selbst wenn ich da hinschieße und da steht jemand, dann denke ich mir, ah, okay, du denkst, ich bin derjenige, der das und das so macht oder so, dann weiß ich schon, okay, es gibt einen Indikator für mich, dass danach folgende Situationen passieren, die ich natürlich nicht ausführe, die aber in aus Erfahrung auch stimmen. Und ihr müsst also den ersten Schuss könnt ihr machen, um ein schnelles Tor zu erzielen. Aber wie das so ist, am Ende bringt euch das erste Tor nichts, sondern das letzte.
Also der erste kann natürlich reingehen. Wichtig ist, dass ihr dabei eine Information gewinnt.
Und daraus hin einen Plan macht. Also der Gameplan entsteht meistens, also man hat schon bestimmte Ideen. Aber selbst wenn man in ein Spiel reingeht mit einem Gameplan, also weil man Leute analysiert hat, sich vorher angeguckt hat, auch dann ist der erste Schuss zum Überprüfen. Dann geht es nicht darum zu sagen, haha, ich habe dein System durchschaut. So, was ist denn, wenn du den ersten Schuss machst gegen diese Analyse, die du gemacht hast und du wirst gehalten?
Ja.
Ja, dann stehst du nämlich da. Wenn das dein Plan war, dann war es das dann auch ziemlich schnell. Weil du wolltest auf Schuss 1 das machen, auf Schuss 2 das und so weiter. Sondern du musst schon dann gucken, was passiert damit. Und das ist mir vielleicht auch nochmal ganz wichtig, nicht überbewerten, dass man nicht trifft. Also dieses...
Ja, total.
Was viele, das gilt generell, was viele bei dem ersten Schuss denken, ich habe das Tor nicht gemacht, jetzt ist das ganze Spiel verloren. Also
ja,
das,
oder werden zweimal gehalten und sind gebrochen. Dabei geht da doch das Spiel erst los.
Ja, dann fängt es ja an. Also ich sag zum Beispiel auch den Leuten bei mir im Team immer, wenn ihr schießt und die Puppe trefft, dann müsst ihr die richtig gut treffen. Mhm. Also dann müsst ihr die so treffen, dass der Gegner denkt, das war eine richtig gute Lücke. Hoffentlich kann ich beim nächsten Mal da stehen. Oder ich muss da auch stehen als Torwart oder Torwärtin, weil...
Du meinst, wenn die Bedrohlichkeit reinbringen.
Ja, wenn der das nächste Mal so kommt, dann uiuiuiui. Mhm. Genau, und das kann nämlich auch sein, wenn ihr erst euren schwächeren Schuss schießt, aber dafür sauber in der Technik schießt, dann geht er vielleicht mit einer relativen Wahrscheinlichkeit nicht rein, weil er beispielsweise zu langsam ist. Aber ihr habt damit was angezeigt. Ihr habt damit angezeigt, dass wenn es drauf ankommt, ja auch in einer guten Ausführung dahin schießt und euer Lohn sozusagen ist eben dann die gute Ausführung und nicht das Tor. Mhm. Und das muss man immer wissen. Also durchziehen mit dem ersten Schuss, aber daraus lernen. Also guckt euch das an und durchziehen kann eben heißen, die richtige Technik, die richtige Lücke oder auch die richtige Kraft. Im besten Fall alles drei, aber gerade am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig oder auch am Anfang eines Spiels, wenn man erst warm werden muss. Hast du was zu ergänzen?
Nee, das passt für mich so.
Okay, dann kommen wir zur Zielvereinbarung. Zielvereinbarung mit dir selbst, ja oder nein? Du hast gesagt ja.
Ja, also ich habe das als sozusagen, ich setze mir ein Ziel und das will ich erreichen, interpretiert. Dass ich also mit einer Zielvorstellung in bestimmte Spiele, in bestimmte Trainings, in bestimmte Turniere reingehe, um daraufhin gar nicht zu sagen, boah, war ich schlecht, ich habe nichts davon erreicht, sondern was habe ich erreicht? Wo hat es an bestimmten Stellen gehapert, also wo kann ich ansetzen, um das besser zu machen? Welche Schritte brauche ich, um das besser zu machen? Und dann auch zu priorisieren, was ist das Erste davon, was ich weiter austrainiere? Meintest du das so?
Auch.
Heißt?
Ja, also ich würde gern, also weil das halt ein sehr umfangreiches Spektrum ist und wir schon ein, zwei Mal über Ziele gesprochen haben, schon auch mal in nächster Zeit so einzelne Sachen auseinandernehmen und sagen, okay, das kann man machen, das sind bestimmte Methoden, damit die Leute da auch...
Wie man sich Ziele setzt.
Genau, wie man sich Ziele setzt, was für Ziele gibt es eigentlich, dass man da vielleicht so eine Unterscheidung machen kann. Weil meistens ist das Ziel ein ganz großes. Also das ist so meine Erfahrung, dass Leute sagen, ich will deutscher Meister werden, so.
Ja.
Also wäre geil, wenn das so klappen würde. Ich habe nämlich an mich gedacht. Und dann
aber da fehlen natürlich die Feinziele.
Ja, genau.
Und es auch fehlen, die Schritte, die dafür
genau,
notwendig sind.
Und es fehlt sozusagen auch, also man unterscheidet dann auch zum Beispiel in dieser allgemeinen großen Ziele am Ende. Also was steht am Ende? Dann gibt es Prozessziele. Was passiert auf dem Weg dahin? Welche Meilensteine gibt es? Und dann gibt es auch so Performance-Ziele oder Performance-Statements. Das würde ich einfach mal auseinandernehmen wollen.
Jetzt heute oder soll ich mich darauf auch mal vorbereiten? Und das, also wir bereiten uns hier nie vor, außer Laszlo, der bereitet Fragen vor.
Das ist frech, ne? Dann weiß ich schon, was ich auch selber sage.
So ist es. Aber ich glaube, das ist schon ein umfangreicheres Thema.
Das ist ein umfangreicheres Thema. Erstmal ist vielleicht mir wichtig, weil du sagst Zielvereinbarung, ja. Jetzt hast du schon mal gesagt, du machst das für verschiedene Sachen. Mhm. Dass du da vielleicht ein bisschen was erzählst. Weil ich sage ja, dieses ich werde deutscher Meister, deutsche Meisterin, ist ein Ziel, was ich vielleicht nicht nach einer Woche vielleicht schon haben kann, aber was vielleicht nicht so zielführend ist.
Also mein größtes Ziel, mein obergeordnetes Ziel ist, dass ich mein volles Kickerpotenzial entfalte, wenn ich jetzt mal das Ziel fürs Kickern formuliere. Und das impliziert ganz, ganz viele kleine Schritte. Das beinhaltet vor allem eine Menge Disziplin, weil ohne diese Disziplin kann ich die ganzen Sachen gar nicht trainieren, die mein Potenzial entfalten können und auch zeigen können. Das beinhaltet aber auch, dass ich gut analysiere, wo gerade noch meine Fehlerstellen sind und aber eben auch, was gut ist. Also, dass ich einen guten äußeren Blick auf mein Spiel bekomme. Dann unterscheide ich zwischen Trainingszielen, wo ich also zum Beispiel eine Konstanz reinbringen will, indem ich 50 Mal den gleichen Pass spiele und der jedes Mal perfekt kommen muss, sonst zählt es nicht. Oder eben in einer Spielsituation, wo ich diesen Pass immer, wenn er mir gegeben wird, perfekt einsetzen will. Was ja aber wieder eine andere Art von Ziel ist. Also das eine zielt auf den Einsatz ab, das andere auf die Konstanz der Ausführung, die aber notwendig ist wiederum durch Disziplin, um das im Spiel einsetzen zu können.
Wenn ich jetzt also noch nie was mit Zielen gemacht habe oder schon auch eine Weile spiele, aber noch keine Ziele formuliert habe, womit sollte ich denn da anfangen? Sollte ich diese Unterscheidung machen? Wie formuliere ich das eigentlich?
Ich würde das in Trainingsspielen ausprobieren und vorher Ziele aufschreiben. Und zwar erstmal unbewertete Ziele.
Beispielsweise.
Also es kann auch sein, ich will das Spiel gewinnen. Es kann aber auch viel feingliedriger sein und zum Beispiel als Verteidiger, ich will keinen Ball, der in meinen Bereich kommt, rauslaufen lassen. Positiv formuliert, jeder Ball, der in meinen Bereich kommt, den habe ich. Das kann mein aufgeschriebenes Ziel sein. Nach diesem Trainingsspiel gucke ich in meine Notizen und kontrolliere, habe ich das erreicht oder nicht. Und dann kann ich auch überlegen, war das ein gut formuliertes Ziel oder nicht? Also war das für mich überhaupt messbar? Wenn ja, woran habe ich es gemessen? Wenn nein, wie kann ich es messbar machen? Messbar ist deshalb wichtig, um eben langfristig eine Entwicklung sehen zu können.
Genau, das sind dann so, man nennt das ja smarte Ziele, das kennen vielleicht einige von euch. Also smart ist ja ein Akronym für spezifisch, messbar, ich glaube attraktiv, dann relatable. Also ich kann mich damit, glaube ich, verbinden und time, also dass es auch eine zeitliche Komponente hat. Auf jeden Fall messbare Teile dieses Ziel, bei denen ich sagen kann, ich kann es auch messen. Also beispielsweise mir ist kein Ball rausgelaufen, dann weiß ich 0 oder 1, das kann ich zählen. Also sehr spezifisch sollte man gucken, aber eben wie du sagst, das sollte sich gut anfühlen. Also es gibt ja auch Ziele, die erreicht man dann nicht, weil die eben so hoch gesteckt sind, dass man da die gar nicht fühlen kann. Oder es gibt Ziele, die sind so gering, dass es dann heißt, also jetzt mal als Beispiel, ich möchte die erste Ballberührung haben.
Ja.
Und habe Anstoß, also beim Anstoß die erste Ballberührung haben. Das ist natürlich ein Ziel, was keins ist, weil das ist so einfach erfüllbar. Genau.
Ja, was ich gerade noch denke, also wenn ich jetzt das Ganze noch detaillierter betrachten möchte, zum Beispiel mit diesem rauslaufenden Ball, dann würde ich das unbedingt beobachten, nicht nur über einen Satz in einem Trainingsspiel, sondern das als Ziel nehmen für die nächsten 2 Wochen. In jedem Spiel, in jedem Turnier schreibe ich mit, wann, wie viele Bälle ich rauslaufen lasse. Das ist was man sich im Gro ganz gut merken kann, eben nach dem Satz einmal aufschreiben und dann geht's weiter. Weil darüber sehe ich ja auch, ob zum Beispiel zum Ende des Turniers hin mir mehr Bälle rauslaufen oder andersrum und kann dementsprechend gucken, muss ich an meiner Kondition arbeiten oder bin ich sogar hinterher fokussierter? Das heißt, muss ich an meinem Anfangsfokus mehr arbeiten, damit das nicht mehr passiert? Ich habe also 2 Komponenten damit drin. Einmal auch da habe ich eine Veränderung, also eine Konstanz in dem, was ich mache oder eben nicht. Wenn ja, wann und wo? Und überhaupt, wie viel schaffe ich und wie viel schaffe ich nicht?
Also man muss auswertbar machen, deswegen, du bist ja ein Mensch, der viel schreibt. Ich schreibe mir auch sehr viel mit. Das ist auch witzig, dass selbst erfahrene Spielerinnen und Spieler dann immer fragen, wenn man sich was aufschreibt, schreibst du was auf? Ich habe es am Anfang mit Buch gemacht, aber das ist nicht so gut auswertbar. Da solltet ihr euren eigenen Weg finden. Also entweder habt ihr immer ein kleines Notizbüchlein dabei oder ich meine, heutzutage gibt es das Handy. Da gibt es auch einige Apps.
Sehr viele Infos in meinem Handy.
Ja. Mauras Handy ist wirklich eine Wissensdatenbank und genauso ist es, also da gibt es kein zu viel Aufschreiben, es geht aber auch darum, dass ihr euch mit den Ergebnissen, die ihr dazwischen sammelt, auch auseinandersetzt. Also es muss ja dann was für euch erkennbar sein, was ich oft erlebe, ist halt, ich setze mir ein Ziel und dann habe ich es gefühlt erreicht oder nicht. Ich weiß es noch nicht, weil, also ich glaube, ich habe keinen rauslaufen lassen. Das ist keine gute Idee, das so zu machen, sondern die Idee ist wirklich, sich das aufzuschreiben und auch ehrlich mit sich zu sein und sich auch zu trauen, Ziele zu erreichen.
Ja, und auch zu akzeptieren, dass man die vielleicht nicht sofort erreicht hat. Was mir enorm geholfen hat, immer wieder, und das mache ich auch jetzt immer noch wieder, ich schreibe zwischendurch eine Liste bei allem, was mir auffällt, wo ich gerade Schwächen habe. Und dann gucke ich, suche mir eine Sache davon aus und überlege mir einen Plan, wie ich das verbessern kann. Also durch bestimmte Übungen im Training, durch bestimmten Fokus in den Spielen, vielleicht auch durch Input von jemandem vom Außen. Und erst wenn ich diese Sache verbessert habe, kann ich zu einer anderen übergehen. Wenn ich nämlich alles gleichzeitig verbessern will, dann fliegt der Fokus ja wieder hin und her und ich habe letztlich doch nicht genau diese präzise Verbesserung. Also kleinschrittiger zu denken, auch in denen, wie viel ich gleichzeitig mache. Und um überhaupt generell, also wenn ich jetzt neu starte und ich will mir ein Ziel formulieren, kann es auch helfen, dass man sagt, der und der Spieler ist erfolgreich. Was macht der, um erfolgreich zu sein? Was brauche ich also, um das auch umsetzen zu können? Und was sind daraus resultierend meine einzelnen Ziele? Zum Beispiel, der oder die Spielerin hat einen super guten Bandenpass und legt damit 80% der Bälle durch. Kann das für mich bedeuten, ich möchte auch einen super guten Bandenpass? Das heißt, kleinschrittiger, wie spiele ich denn einen Bandenpass? Wer kann mir helfen, das zu kontrollieren oder zu justieren? Und wer ist mein Trainingspartner, um den Einsatz zu üben?
Was ich daran interessant fand, was du als erstes gesagt hast, war halt diese Zielsetzung aus der eigenen Startposition. Also wo befinde ich mich gerade? Und daran Ziele auch zu messen. Wenn ich jetzt, ich wollte jetzt mal so eine Laufmetapher machen, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden sehe, der einen Marathon läuft und das regelmäßig und darin sehr gut ist und ich will auch irgendwann Marathon laufen, sollte ich nicht sofort anfangen, Marathon zu laufen. Also selbst wenn ich den Startpunkt des Marathons kenne und weiß, das ist der Massenstart, da gehen alle los, heißt das nicht, dass ich das sehr gut schaffen werde bis ins Ziel, sondern ich muss erstmal mit dem Laufen anfangen. Vielleicht lege ich erstmal einen 100-Meter-Sprint ein und dann ist mein Start und Ziel aber ein anderes. Das heißt, ich sage dann nicht, das ist das Marathonziel, sondern ich will erstmal bis zu den 100 Metern kommen, weil mein Startpunkt ein anderer ist.
Ja.
Ich laufe nicht bei den Marathonläufern mit, sondern ich laufe bei den 100-Meter-Läufern mit, weil die fangen gerade alle an mit Laufen. Und sage dann, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann sage ich, okay, jetzt habe ich die 100 Meter gemacht, mache ich die 400 Meter. Wäre natürlich eine Quatsch-Metapher, weil Sprint und Ausdauerlauf ist ja nochmal ein Unterschied. Aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, man kann sich erstmal sozusagen aus der aktuellen Situation die Ziele setzen. Das andere, dieses große Ziel, diese Vision, darüber reden wir vielleicht nochmal. Wie entwickelt man eine Vision? Wie kommt man dahin? Das ist der nächste Schritt, aber vor allen Dingen auch aus den Zielen, die ihr in erreichbarer Nähe habt und die ihr auch sehen könnt. Also
ja.
Das eine ist ja, man kann nach oben gucken zu diesem ganz großen Ziel, da wird einem aber im Zweifel schwindelig. Oder man kann das in greifbarer Nähe haben und sagen, ich muss mich trotzdem dafür
bewegen. Ist aber manchmal auch gar nicht so einfach, nicht zu den großen Zielen zu gucken. Ich möchte kurz aus meiner Lauferfahrung berichten. Also kurz vorweg, ich bin wirklich kein guter Läufer.
Heißt, stimmt nicht.
Ja, heißt, bisher habe ich weder die Technik noch die Ausdauer, um einen langen Lauf zu machen. Und lang ist für mich alles ab 8 Kilometern. Jetzt hat Laszlo uns beide aber für einen 10-Kilometer-Lauf angemeldet im September.
Geschenk.
Ja, es war ein tolles Geschenk. Ich habe mich wahnsinnig gefreut.
Mhm.
Bisher ist meine längste Strecke aber 6 Kilometer und dazu auch echt langsam. Jetzt ist es so, wenn wir spazieren gehen und da läuft irgendjemand an uns vorbei, sagt er, guck mal, das ist so und so die Zeit. Das kannst du auch schaffen. Und das ist aber halt alles weitaus schneller als das, was ich bisher laufe. Und dann denke ich mal, okay, ich muss schneller laufen. Und dann mache ich das nächste Training und laufe viel zu schnell und komme überhaupt nicht weit, bin völlig fertig und das Training hat mir nicht so viel gebracht. Dann sagt er, ja, aber du musst doch erstmal auf Strecke laufen und langsam laufen. Ja, aber du hast doch gesagt, ich kann das Tempo schaffen. Also mein Fokus flutscht dann rüber zu den Beispielläuferinnen und Läufern, die da eben mit einem gewissen Tempo schon an uns vorbeilaufen, wenn wir spazieren.
Die natürlich auch gerade angefangen haben.
Nein, aber das ist ja in dem Moment erstmal egal. Da ist ja mein Ego auch getriggert. Ich will ja dann so schnell laufen, obwohl mein Körper noch gar nicht fähig ist. Und das meine ich, da ist es die Kunst, davon wegzugehen und wie du schon gesagt hast, beim eigenen Stand anzufangen.
Na, das Ego, genauso ist es nämlich. Also das Ego ist ja sozusagen in dem Fall, ich würde sagen, trotzdem die Außenperspektive, die dich gerne sehen würde und sagen würde, Mann, du bist aber ein geiler Hecht oder eine geile Hechtin.
Ja, na klar.
Das Ego ist also immer für den Applaus zuständig, würde ich mal sagen.
Ja.
Und natürlich will man gleich viel Applaus haben, ist ja wohl logisch. Aber den gibt's am Anfang nicht. Also du spielst halt nicht auch beim Kickern auf Tisch 1 und spielst halt gegen Elite-Spieler und spielst gut mit, sondern du kriegst erstmal auf den Sack und alle denken, was machen die im Stream? Also das ist einfach so und da muss man auch durch und du kannst natürlich mit zwei Sachen in so ein Spiel reingehen. Entweder sagst du, ich bin danach zu Tode betrübt, weil Mensch, endlich war ich auf Tisch 1 und ich hätte auch was zeigen können. Oder du siehst einfach realistisch, du bist noch nicht so weit und nimmst das mit und genießt es voll und hast vielleicht einen Achtungserfolg, selbst wenn du nur ein Tor machst.
Und kannst vor allem, wenn du eben auf einem Tisch mit Kamera spielst, was der Riesenvorteil ist, du kannst dein Spiel nochmal anschauen, sogar mit jemandem, der dich trainieren kann oder der dir da Input zugeben kann und kannst aus diesem Spiel heraus die ersten Ziele formulieren.
Und da sind wir wieder bei der Auswertung, also genau das. Du gehst mit einem Ziel rein, wenn nicht, dann hast du in dem Spiel nichts gelernt, dann zieht das an dir vorbei. Ist auch sehr häufig so. Leute, die dann relativ frisch sind und dann am Anfang spielen und du dann fragst, und was hast du gelernt? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
Mhm.
Das ist total witzig, weil das dann an dir vorbeigeht. Aber wenn du dir bewusst machst, ich muss hier nicht performen, ich mache hier die Sachen, die ich kann, formuliere ganz klar, was möchte ich aus dem Spiel lernen und ich dich dann danach frage, ob du dein Ziel, was du vorher formuliert hast, erreicht hast, dann kannst du sagen, ja, da habe ich das gemacht, da habe ich das gemacht, da habe ich das gemacht, hat noch nicht funktioniert, alles klar, da gehen wir ran. Und zwar so, dass du Stück für Stück irgendwann auf Tisch einspielst und dann vielleicht nicht nur mitspielst, sondern auch gewinnst.
Ja.
Fantastisch. Ja, also ich glaube, da gibt es noch einiges zu erzählen, aber jetzt sind wir beim Kickern geendet. Das war doch ganz gut. Für alle laufenden KickerspielerInnen, ihr seid bestens vorbereitet. War eine längere Folge, glaube ich, aber gab auch einiges zu erzählen.
Es hat auch viel Spaß gemacht.
Fand ich auch. Wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Thema, also Klar, wir müssen halt gucken, was die Zeit hergibt. Deswegen, je konkreter eure Fragen sind, also ich habe ja auch so Begriffe wie Performance Statement gesagt. Vielleicht wollt ihr auch dazu was wissen oder ihr kennt Begriffe oder habt selber eine Idee, wie ihr das anwendet und das funktioniert aber noch nicht ganz. Fragt uns gern. Maura ist da ja ausgebildet als Sportmentaltrainerin. Und Laszlo hat unglaublich viele Bücher dazu gelesen, seit er 16 ist.
Hat er das?
Ja, deswegen macht er das auch, glaube ich, ganz gut. Und also im Kopf gewinne ich immer ganz gut und erreiche meine Ziele. Nein, nein. Also wenn ihr dazu Fragen habt, stellt die gerne und ansonsten auch alles andere rund ums Kickern. Wir freuen uns. Nächstes Mal vielleicht auch wieder mit einer Kicker-Location-Vorstellung. Und ja, danke, dass ihr zuhört, uns teilt. Und die wichtigste Stange am Tisch könnte die Fünferreihe sein. Und so viele Sterne kann man, glaube ich, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man kann in der Bewertung so viele Sterne abgeben.
Bist du ein Werbungsschleicher?
Ja, und ein Sternschuss ist sehr gut, auch wieder die Verbindung zum Anfang.
Ein Sternschuss ist ein schöner Trickshot.
Genau, zeigen wir euch vielleicht mal. Aber dafür könntet ihr vielleicht was tun. So.
Okay.
Tschüss.
Habt eine schöne Woche.
Das war der Kicker-Podcast, das war der Kicker-Podcast, das war der Kicker-Podcast, das war der
Tischfußball-Podcast. Weltmeisterlich kickern. Mit Laszlo Völdeschi
und Maura.